InfektioPod, ein Podcast über Infektionskrankheiten.
Willkommen zur 108. Folge des InfektioPod, dem Podcast über Infektiologie, bei dem wir regelmäßig zu dritt oder mit Gästen über Krankheiten und Forschung aus der Infektiologie sprechen. Wir sind alle drei klinisch tätige InfektiologInnen aus Hamburg, und zwar einmal Elena Terhalle, hallöchen.
Hallo.
Till Koch.
Hallo.
Und ich, Annette Hennigs. Wir werden unterstützt vom DZIF, dem Deutschen Zentrum für Infektionsforschung, der DGI, der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie und der Akademie für Infektionsmedizin, der Fortbildungsakademie der DGI. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns immer gerne an info@infektsupport.de oder an @infektsupport in den sozialen Netzwerken. Und wenn ihr uns besonders gut fand, könnt ihr uns natürlich auch gerne bewerten, eine gute Bewertung dalassen bei den Podcast-Portalen, die es so gibt. Genau, und wir sitzen heute ohne Gast, nur wir drei. Das ist auch immer wieder ganz schön zusammen und wollen über zwei Themen eigentlich sprechen, nämlich über Hantaviren. Da hatten wir ja diesen kleinen Outbreak auf diesem Kreuzfahrtschiff. Das haben wir uns nochmal zum Anlass genommen, ein bisschen was über Hantaviren vorzubereiten. Und dann im zweiten Teil wollen wir dann einmal über den Ebola-Ausbruch, also über Ebola im Allgemeinen und über den Ausbruch, der gerade startet, muss man ja eigentlich sagen, sprechen.
Ja, genau. Wir dachten, dass wir wieder jetzt echt so eine Ausbruchsfolge machen, weil ich weiß nicht, wie es euch beiden geht, aber ich wurde zumindest häufig auch so im Bekannten- und Freundeskreis angesprochen und natürlich auch auf Arbeit, ne, was man davon denkt und so. Und es ist ja doch auch eine komplexe Lage, die sich irgendwie rasch fortentwickelt. Ja,
das stimmt. Genau. Wir fangen vielleicht einmal an mit den Hantaviren, weil das ist eigentlich schon wieder so ein bisschen abgefrühstückt, also zumindest der Ausbruch, nicht die Hantaviren an sich. Und ich habe mich jetzt auch noch mal so ein bisschen belesen zu diesen ganzen Viren. Das ist ja doch eine Gruppe, die überall auf der ganzen Welt verteilt ist und auch unterschiedliche Erkrankungen hervorruft. Das fand ich auch mal wieder ganz interessant. Also einmal noch mal kurz zu den Hantaviren. Das sind so Einzelstrang-RNA-Viren aus der Familie der Hantaviridae. Kommen aus der Ordnung der, Achtung, Bunya viricetis, wie es jetzt heißt. Und zu dieser Ordnung, da kommt zum Beispiel auch das Oropouche-Virus her, über das hatten wir auch mal kurz gesprochen. Und es gibt dann sozusagen verschiedene Hantaviren, die sich zum einen in ihrer geografischen Verteilung unterscheiden, dann zum anderen auch, durch welchen Wirt sie übertragen werden, und zum dritten verursachen die eben auch unterschiedliche Krankheiten. Man kann das so grob einteilen, dass die Hantaviren, die machen einmal so ein eher so renal, also so ein Nierenschwerpunktkrankheit. Und dann gibt es Hantaviren, die machen pulmonale Probleme, also pulmonale Syndrome. Genau, und das ist so ein bisschen unterschiedlich. Also ich kann sie ja einmal vielleicht so ein bisschen aufzählen. Es gibt einmal sozusagen das Hantavirus, das ist das erste beschriebene Virus. Das kommt so im asiatischen Teil Russlands vor, China und auf der koreanischen Halbinsel. Und das ist auch sozusagen, der Name kommt vom Hantan River. Das ist so ein Fluss in Südkorea. Und da wurde das Virus erstmals beschrieben. Und zwar sind da in den 50er Jahren so ein paar tausend US-Soldaten erkrankt an so einem fieberhaften Nierenversagen. Und man hat dann in den 70er, glaube ich, das Virus identifiziert und hat dann mit einem Übersetzungsfehler, hieß es dann nicht Hantan, sondern Hantaan-Virus. Also da ist irgendwie ein zweites A irgendwie dazu geflutscht. Aber das ist sozusagen das Originalvirus, was erstmalig beschrieben wurde. Das ist wirklich lustig, ne? Aber so ist es jetzt auch geblieben. Genau, in so Nordwesteuropa haben wir eigentlich hauptsächlich mit dem Pumala-Virus zu tun. Das ist, wie gesagt, auch ein Hantavirus. Das gibt es, wie gesagt, in Deutschland sind die allermeisten Fälle durch dieses Virus hervorgerufen. Das gibt es aber auch auf dem Balkan, Mitteleuropa und so im europäischen Teil Russlands. Dann gibt es das Dobrava-Belgrad-Virus. Das gibt es auch so in der Balkanregion, Mitteleuropa und auch in Russland, also auf dem europäischen Teil. Es gibt so eine Variante, die gibt es auch in Nord- und Westeuropa. Und dann gibt es noch ein Virus, worüber man noch nicht so viel weiß, das Seoul-Virus. Das vielleicht kommt es weltweit vor, aber so richtig viel weiß man darüber nicht. Das sind sozusagen die alte Welt-Viren. Und dann gibt es noch zwei Viren, die gibt es in Amerika, also in Nord- und Südamerika. Das ist einmal das Cinombre-Virus aus Nordamerika und das Andes-Virus in Südamerika.
Genau, und die klinische Präsentation ist jetzt total unterschiedlich. Genau. Ne? Also insbesondere auch die Letalität unterscheidet sich ja voll. Total. Deswegen sind es eigentlich ganz unterschiedliche Viren, die nur alle unter dem Hunter Mantel irgendwie, sozusagen.
Genau,
oder der
in
Familie
eine Gruppe gesteckt worden sind. Ne? Genau. Also man muss sagen, allen gemeinsam ist, dass sie durch Mäuse oder Ratten übertragen werden. Also das ist sozusagen der Übertragungsweg, und zwar durch kontaminierte Ausscheidungsprodukte, also in der Regel Urin, Kot, Speichel. Und da sozusagen wird dann die Umwelt kontaminiert. Und wenn man dann quasi in Kontakt kommt mit diesen kontaminierten Exkretionen, dann gibt es in der Regel, geht es durch eine Inhalation, infiziert man sich. Man kann sich prinzipiell auch durch Bisse infizieren, aber also ich habe es vorhin nochmal so schön nachgelesen, der typische ist das Auskehren eines nicht benutzten Schuppens nach dem Winter, wo dann also das ganze Staub aufgewirbelt wird und man dann das sozusagen inhaliert. Genau. Und jetzt nochmal zu den klinischen Präsentationen, also in Europa und Asien, da ist es ja, wie gesagt, hauptsächlich das Pumala-Virus, das Dobrava-Belgrad-Virus, und das macht, oder die machen in der Regel Nierenversagen, Blutgerinnungsstörungen, also so bis zu hämorrhagischen Fiebern mit renalen Syndromen. Das geht in der Regel alles so unspezifisch los mit Fieber, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen und kann dann oder geht dann über in ein Nierenversagen. Das in Deutschland am häufigsten vorkommende Pumala-Virus ist eigentlich so ein relativ benignes Virus, muss man in der Regel sagen. Also da kommt es zu einer eher leichter verlaufenden Form. Man nennt das auch Nephropathica endemica. Ungefähr 10% der Patienten kriegen dialysepflichtiges Nierenversagen, ist aber in der Regel immer reversibel. Letalität ist unter 0,3%. Und wow. So die klassischen Symptome sind so Fieber, Rücken, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Proteinurie, Hämaturie, Thrombopenie, Krea geht hoch und man geht dann immer in eine oligurische, in polyurisches Nierenversagen und erholt sich dann in der Regel.
Und es ist jetzt auch gar nicht so selten. Also ich habe auf jeden Fall schon einige Fälle davon gehört und so. Ich habe gerade auch nochmal nachgeguckt, wie häufig, aber es gibt auch Jahre, in denen es so 2000 Fälle in Deutschland gibt oder so.
Genau, und es gibt tatsächlich so Seroprävalenzstudien. Also die Seroprävalenz, das liegt bei 1%. Das finde ich schon echt viel. Ne? Also man hat auch, wenn man einmal infiziert war, zumindest gegen das Virus, mit dem man infiziert war, eine Immunität. Genau. Also man kann, die Serologie ist sozusagen auch nachweisbar, und 1% finde ich schon echt relativ viel, muss man sagen.
Ja.
Genau, und wenn man dann aber so in Richtung Osten geht, wo dann das Dobrava-Belgrad-Virus überhand nimmt, da sind dann diese Nierenversagen und gehen dann auch, also ist auch sozusagen das Nierenversagen so das Hauptmanifestationsform, aber geht eben häufiger wirklich mit einem hämorrhagischen Verlauf einher, also wirklich mit Thrombopenie, Koagulopathien. Und da hat man dann auch so eine Letalität bis zu 10-15%. Also das ist tatsächlich dann schon ein bisschen gefährlicher.
Also manchmal HFRS, eine hämorrhagische Fieber mit renalen Syndrom.
Genau. Und genau, also hast du ja schon gesagt, also in Deutschland ist es so, man hat so im Schnitt 700 Fälle im Jahr diagnostiziert, wobei man sagen muss, dass viele von den Fällen ja auch subklinisch einfach verlaufen und wahrscheinlich mehr Leute infiziert sind, sieht man auch an der Seroprävalenz. Und das geht so in Wellen, also so alle 2-3 Jahre hat man dann mal so Ausbrüche, und die sind in der Regel in so Schwerpunktgebieten, ne? Schwäbische Alb, Bayerischer Wald, Hessen, Münsterland, Thüringen. Auch in Norddeutschland haben wir immer mal wieder Fälle, aber hier ist es eigentlich sozusagen die Fallzahl, wir haben hier keine großen Ausbruchsgeschehen. Also das sieht man dann eher in Südwestdeutschland.
Ja.
Genau. Also das ist sozusagen, was in Europa und Asien passiert. Und in Nord-Südamerika sind es aber dann so vom Auftreten ganz andere Viren eigentlich. Da hat man tatsächlich vordergründig eine pulmonale Erkrankung, also Hantavirus-assoziiertes pulmonales Syndrom. Und erstmalig wurde das beschrieben, das ist noch gar nicht so lange her, in den 1990er Jahren. Und da gab es so unter den Angehörigen der Navajo, also das war in diesem Vier-Länder-Eck, New Mexico, Utah, Arizona, Colorado, gab es so einen Ausbruch von so schweren Pneumonien mit auch einigen Todesfällen. Und dann hat das CDC das Virus identifiziert. Und das erste, das fand ich ganz interessant, das Muerto Canyon Virus genannt. Und dieser Muerto Canyon ist so eine Schlucht der Toten. Das ist so ein Canyon da in der Gegend. Ich glaube, der ist in New Mexico, weiß ich aber jetzt nicht, wo so historische Grabstätten sind. Und man hat das dann sozusagen danach erst benannt. Und dann wurde es aber umbenannt in dieses Sinombre, also ohne Namen, Virus. Und auch da sind der Überträger eben Weißfußmäuse. Ist auch niedlich. Also auch wieder Mäuse, ne? Genau, also das ist der nordamerikanische Stamm, und der mit der höchsten Mortalität kommt aber eigentlich aus Südamerika. Das ist dieses Andes-Virus, was jetzt auch den Ausbruch auf diesem Kreuzfahrtschiff verursacht hat, besonders in Chile und Argentinien. Auch da sind es Mäuse, Langschwanzreißmäuse, wer es genau wissen möchte. Und dieses Virus macht tatsächlich, kann auch renale Verläufe machen, aber eben dann auch diese pulmonalen Syndrome mit einer Letalität von bis zu 40%. Und das Besondere bei diesem Andes-Virus haben wir jetzt auch gesehen, dass es da eben auch bei engem Kontakt zu Mensch-zu-Mensch-Übertragung kommen kann, was es bei den anderen Viren eigentlich nicht gibt. Also das ist sozusagen so ein bisschen eine Besonderheit.
Nochmal kurz eine Frage, aber die Mäuse werden ja nicht krank, ne? Die sind Überträger, aber erkranken nicht daran.
Genau,
ne?
Die sind auch tatsächlich lebenslang Überträger, wenn die mal infiziert sind, aber die werden überhaupt nicht krank. Also das ist natürlich nochmal besonders gemein. Genau. Aber die leben ja auch Gott sei Dank nicht so lange. Irgendwann sind sie ja noch
in
Altersschwäche.
So wie bei den Flugtieren, auf die wir im zweiten Teil noch zu sprechen kommen. Die sind auch die Fledertiere, genau.
Genau. Wie diagnostiziert man das Ganze jetzt? Also tatsächlich, die Patienten sind nur ganz kurz virem, so in den ersten 5 Tagen von der Symptome, was natürlich gerade, wenn man jetzt hier in Deutschland irgendwie erkrankt, da läuft man vielleicht auch erstmal rum mit ein bisschen mit Fieber. Und die serokonvertieren aber auch relativ schnell. Also meistens, wenn man die Patienten dann zu Gesicht bekommt, haben die auch schon ein positives IgM. Und wenn man jetzt aus einer nicht endemischen Region kommt, kann man auch ein IgG als diagnostisches Kriterium verwenden. Also Serologie ist sozusagen the way to go. Und Behandlung gibt es keine etablierte kausale Therapie, sodass man da einfach sozusagen supportiv therapiert in den meisten Fällen. Genau. Und jetzt noch einmal kurz zu diesem Ausbruch, der wurde ja auch in vielen Podcasts schon extensiv verwurstelt. Da will ich jetzt gar nicht so ausführlich drauf eingehen. Das haben wir auch alle mitbekommen, glaube ich. Also es gab dieses Kreuzfahrtschiff, was in Ushuaia in Argentinien sozusagen abgelegt ist. Und dann gab es 12 Tage nach Abfahrt sozusagen den ersten Todesfall auf dem Schiff, wo noch nicht ganz klar war, was da eigentlich los war. Und 2 Wochen später, dann ist die Ehefrau des Verstorbenen, die wurde noch ausgeflogen, weil es ihr irgendwie schlecht ging, nach Südafrika, ist dann dort im Krankenhaus verstorben. Und dann gab es im Verlauf noch einen 3. Todesfall. Das war eine enge Freundin von diesem verstorbenen Paar. Und insgesamt waren es, also ich habe jetzt gerade noch mal nachgeguckt, der letzte offizielle Bericht von der WHO ist vom 28.05. Da waren es irgendwie 13 Fälle, 3 Todesfälle. Und davon die meisten auch wirklich bestätigt mit diesem Andes-Virus. Und man hat sich dann sehr gefragt, wo kam das jetzt her? Und offensichtlich hat dieses Patient Zero-Pärchen ist so ein bisschen durch Argentinien und Chile und auch Uruguay gereist, bevor sie auf das Schiff gekommen sind. Und es wurden dann auch viel sozusagen Tiere untersucht in den Gegenden. Und man hat dann festgestellt, erstens, dass es in Argentinien und Chile in der laufenden Saison relativ viele Fälle gab. Also es scheint eine sehr aktive Saison gerade schon zu sein. Und dieses Pärchen ist in Argentinien durch relativ viele Hochrisikogebiete gefahren, sodass sie sich wahrscheinlich da irgendwie angesteckt haben oder einer von beiden und dann den anderen und dann diese enge Kontaktperson eben noch. Und dann so dadurch, dass man auf diesem Schiff natürlich immer eng zusammen ist, dann es zu diesen anderen Infektionen dann eben noch kam. Genau, und dann ganz interessant, das hattest du, Elena, noch gefunden, gab es jetzt relativ frisch publiziert einen Fallbericht von einem Therapiebericht eines spanischen Patienten. Also das war von einer spanischen Gruppe, ist das publiziert worden. Auf dem Schiff waren 14 Spanier und Spanierinnen, die sind dann alle repatriiert und ins Krankenhaus gesteckt worden in Einzelzimmerisolation. Und dann wurden regelmäßig PCRs gemacht. Es ist leider nicht beschrieben, in welchem Intervall das gemacht worden ist. Das hätte mich sehr interessiert. Aber auf jeden Fall, irgendwann ist dann einer von diesen asymptomatischen Spaniern positiv geworden. Keine Symptome, hatte aber tatsächlich bei positiver PCR schon eine leichte Thrombopenie, ein bisschen Leberwert, ein bisschen CRP. Und man hat den dann, ich möchte sagen, vollgeballert mit experimentellen Therapien. Also man hat dann gegeben Ribavirin, Favipiravir, Izatiband, ich sag gleich nochmal was dazu, plus Baricitinib. Und dieser Patient hat es dann irgendwie auch gut überstanden. Und so ein bisschen, da haben sie nochmal so ein bisschen die Evidenz zu diesen einzelnen Therapieoptionen. Also wir hatten ja gesagt, es gibt eigentlich nichts Zugelassenes, nichts kausal Wirksames. Es gibt von dem Ribavirin so Einzelfallberichte von Hunter-pulmonalen Syndromen aus Südamerika, wo man das mal mit Erfolg oder vielleicht auch Korrelation sozusagen eingesetzt hat. Es gab auch schon mal randomisierte Studien, die waren aber allesamt negativ. Es ist auch nicht mehr empfohlen in den südamerikanischen Leitlinien. Vielleicht aber auch, weil es zu spät eingesetzt worden sind, wenn die Patienten schon tatsächlich pulmonal symptomatisch ist. Man kann sich das vielleicht, wenn die nur 3 Tage oder 5 Tage Virem sind, muss man natürlich schon sehr früh eine antivirale Substanz einsetzen.
Absolut.
Das ist das Ribavirin. Ja. Das ist vielleicht so ein bisschen analog wie Covid, ne? Wenn die alle schon irgendwie eine Covid-Pneumonie haben, dann ist es natürlich auch für Remdesivir ein bisschen spät. Also das war so ein bisschen
in diesem Fall, aber ja.
Klar, also
ja,
für Covid-Remdesivir, dann hilft Ribavirin. Ja, also voll. Das war so ein bisschen die Kausalkette der Autoren, weswegen sie gesagt haben, wir haben den jetzt diagnostiziert, jetzt geben wir. Die zweite Substanz war Favipiravir, das ist ein Medikament, was in der Influenza-Behandlung auch eingesetzt wird, auch, das müsst ihr mir nachher vielleicht nochmal erklären, auch im Ebola-Outbreak schon benutzt wurde. Ich weiß aber nicht, wie erfolgreich oder erfolglos das irgendwie war. Also in diesem Westafrika-Outbreak wurde das wohl benutzt. Es gibt In-vitro-Daten, dass das mit Ribavirin zusammen eine Synergie entwickeln soll. Und im Moment läuft so ein Phase 2b-Trial für Krim-Kongo-hämorrhagisches Fieber in dieser Kombination Ribavirin-Favipiravir. Da hat man sich dann die Dosis sozusagen genommen. Also das hat man auch dazugegeben ab Tag 0. Und ab Tag 0 da auch noch dazugegeben hat man das Izatiban. Das ist ein Bradykinin-Inhibitor, was eigentlich zur Behandlung vom Angioödem zugelassen ist. Und die Rationale dahinter war, dass bei diesem pulmonalen Syndrom, das zu einer erhöhten vaskulären Permeabilität kommt, unter anderem auch durch Bradykinin-Aktivierung. Und da gab es schon mal auch so Einzelfallberichte, dass das mal bei so Pumala-Virus und auch bei Covid-19 eingesetzt worden ist, sodass man sozusagen da einfach sozusagen dieses Fluid-Leak so ein bisschen inhibieren wollte. Und das Baritizinib ist ja ein JAK2-Inhibitor, der dann sozusagen so ein bisschen immunsuppressiv wirken soll. Hat man ja auch bei Covid dann auch mal eingesetzt bei Patienten mit Hyperinflammation. Das hat man dem Patienten dann gegeben, als der sich an Tag 1 respiratorisch deutlich verschlechtert hatte, High-Flow-Sauerstoff gebraucht hatte. Da hat man ihm das Baritizinib dann dazugegeben. Auch mit dem Kommentar aber, dass dieser Mechanismus eher theoretisch als beweisend in diesem Fall dargelegt wurde. Wie dem auch sei, der Patient hat sich dann an Tag 2 schon wieder klinisch verbessert und ist sozusagen ohne Residualschaden da rausgekommen. Ob jetzt wegen oder mit dieser ganzen Medikamente, weiß man am Ende irgendwie auch nicht. Nebenwirkungen waren vor allen Dingen, dass er irgendwie nach einer Woche, also dieses Favipiravir sollte er eigentlich 10 Tage nehmen, da hat er nach irgendwie einer Woche wahnsinnige Durchfälle entwickelt, dann hat man es abgesetzt, hat dann irgendwie ihm auch nicht mehr geschadet. Und ich finde das ganz interessant, ist natürlich, der Mehrwert dieser Publikation erschließt sich mir nicht so ganz, weil man ja überhaupt keine Kausalität hier herleiten kann. Man hat hier irgendwie 4 Medikamente auf diesen Patienten geworfen, Gott sei Dank ist nichts passiert. Und mit theoretischen Überlegungen macht das natürlich irgendwie schon alles Sinn, aber da generiert man natürlich überhaupt keine Evidenz für irgendwas, ne? Und schreiben sie auch am Ende, ne? As with any single case, causal attribution of recovery to the therapeutic regimen rather than to the natural history of the infection cannot be established. Also, okay, kann man machen, ob es was geholfen hat, who knows.
Haben die nochmal eine PCR gemacht aus dem Blut, ob der weiter eine Viremie hat oder wie lange
das
der die
haben? Das steht da überhaupt nicht drin. Also, mich hätte auch, weil ich meine, dass der Virem ist und dann aber schon Thrombopen ist, am nächsten Tag dann schon sauerstoffpflichtiges Lungenversagen hat, irgendwie.
Das passt aber ja tatsächlich zu dem beschriebenen klinischen Verlauf, dass es so ganz rapidly progressing ist, ne? Also gerade dieses Hunter Pulmonary Syndrome, da sollen sich die Leute innerhalb von Stunden sehr doll klinisch verschlechtern.
Genau, aber die Frage ist aber nur, ob der nicht schon vorher Virem gewesen ist und aber das weiß man halt alles nicht, ne? Weil die jetzt, wie gesagt, die schreiben nur, dass sie in einem Screening-Protokoll regelmäßig PCRs gemacht haben, aber also ich weiß nicht, in welchem Intervall. Aber klar, dass sie sich so schnell verschlechtern, ja, genau, das ist, was sie allerdings noch gemacht haben, ist auch so Fluid Restriction, ne? Also irgendwie, dass die nicht sozusagen pulmonal überwässern. Es waren einfach zu viele Maßnahmen auf einmal, um jetzt zu sagen, das eine hat was gemacht. Aber fand ich ganz, ganz interessant.
Ja, weil du gefragt hast, ist das Favipiravir, genau, das ist bei Ebola ausprobiert worden, also in dem großen Westafrika-Ausbruch. Yiki Trial, also J-I-K-I ist da so ein Stichwort. Und da, ja, es hieß sozusagen, a slight trend towards improvement was observed. Aber sozusagen, es gab natürlich keine Kontrollgruppe, deswegen, und wenn dann wahrscheinlich auch nur, wenn man es ganz, ganz früh eingenommen hat. Aber das mag eine Rationale gewesen sein, warum man dem, den man ja sehr früh detektiert hat, das gegeben hat vielleicht.
Okay.
Weil es ja auch breit wirksam ist gegen verschiedene, zumindest in vitro gegen verschiedene Viren.
Ja, genau. Ja.
Ja.
Sag mal, Annette, hast du noch zufällig was über so Ausbrüche in Argentinien oder Chile selber gelesen? Also weil du jetzt ja meinst, es gibt vermehrt Fälle wohl, weil ich finde, das kriegt man ja doch dann wenig mit, oder? Also das war mir jetzt tatsächlich, muss ich ehrlich zugeben, ich wusste das nicht, dass es quasi zu dem Zeitpunkt, als die quasi Touristen jetzt da unterwegs waren, auch dort vermehrt Fälle gab. Das war mir nicht so klar, weil man davon hat man gar nichts gehört.
Nee, da, also ich weiß jetzt, also ich wahrscheinlich, also ich hab, bin da jetzt nicht so genau eingestiegen, muss ich zu meiner Schande gestehen, aber das ist, könnte mir ja vorstellen, dass das ähnlich ist wie mit Pumala in Deutschland, ne? Dass es einfach so mal Jahre gibt, wo es ein bisschen mehr gibt und also das ist jetzt keine katastrophale Fallzahl mehr, aber die haben schon gesehen, dass es sozusagen 25, 26 so Grundrauschen eher mehr Fälle gab als vorher. Und da haben sie auch so ein paar Gebiete ausgemacht, wo die sich konzentrieren, so wie in Deutschland denn eben auch. Und da sind sie dann also schön durchgetrackt.
Genau. Und ich glaube, dass Hantaviren gefährlich sind, ist im Süden von Chile auf jeden Fall auch noch mal viel mehr im Bewusstsein der Leute. Ja. Also ich kenne auch Leute, die da vor ein paar Jahrzehnten zur Schule gegangen sind in Chile und die, obwohl die nichts mit Medizin zu tun haben, die wissen auf jeden Fall, was Hantavirus ist oder dass es gefährlich ist. So, ne? Das ist da, glaube ich, einfach, ja, ist halt eine viel häufigere Erkrankung. Die da
ja, klar, und es ist ja auch keine Impfung und keine Therapie letztendlich. Ne? Genau. Also keine, ja, das ist ja schon ja, spannend.
Okay, aber der Ausbruch ist jetzt ja ziemlich sicher contained eigentlich. Ne? Also es sind ein paar Leute noch sind noch unter Beobachtung. Das ist ja sehr unterschiedlich, je nach Land, wie die, ob die sozusagen wirklich sich zu Hause quarantänisieren oder ob es total random ist, wie in den USA, glaube ich, so ein bisschen, was die machen. Oder ob die irgendwo sozusagen in speziellen Quarantäne, ja genau, in speziellen Quarantänezentren sind. Genau, ach, das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, das wissen aber wahrscheinlich auch viele, dass die Inkubationszeit ja so also ungewöhnlich lang ist, ne? Mit 42 Tagen mindestens, vielleicht sogar auch noch länger, also mindestens 6 Wochen. Das ist ja schon ungewöhnlich für eine Viruserkrankung eigentlich.
Ja, nicht mindestens 6 Wochen, ne? Also bis
sozusagen ist alle sind sich einig, wir würden die Leute mindestens 42 Tage beobachten. Aber es gibt auch Stimmen, die sagen, vielleicht oder ich habe jetzt auch vom Fall gehört, der sowas wie an Tag 40 aufgetreten ist oder so. Also das
bei dem bekannt, genau, dass das lange sein muss. Auf der anderen Seite muss man sagen, also da war natürlich auch viel Panik jetzt, aber das wirklich der Mensch, die Mensch zu Mensch übertragen, ist ja wirklich also sehr unwahrscheinlich und tritt wirklich bei engem Kontakt auf. Ne? Also, dass man sich aus so einem kleinen Schiff, da waren ja auch nur 150 Passagiere auf dem Schiff, also das war jetzt auch kein riesen Kreuzfahrtschiff, das war so ein, so ein Expeditionsschiff oder so, ne? Also, dass man da engeren Kontakt hat, ist ja klar, aber dass das jetzt irgendwie hier pandemisches Potenzial hat oder so, das würde man ja nicht vermuten. Mhm. Genau. Gut, ja, das war der Abriss Hunter.
Ist doch ein Segway, pandemisches Potenzial, zu dem zweiten Teil, oder? Nein, wir müssen über Ebola sprechen, weil das einfach jetzt schon ein sehr großer Ausbruch ist und das uns alle auf jeden Fall noch mehr beschäftigen wird in der nächsten Zeit. Und vielleicht machen wir so eine grobe Outline, was wir jetzt besprechen wollen, weil ich dachte, dass wir nämlich einmal mit der Epidemiologie anfangen. Und da vor allem einmal versuchen zu schätzen, genau wie groß der Ausbruch jetzt schon ist und was, also wir können natürlich keine Vorhersage treffen, aber wie so die Einschätzung in der Infektiologie von dem, was wir jetzt so gehört haben, ist, was für ein großes Potenzial das der Ausbruch noch hat, also wie lange der noch gehen wird und wie der so im Vergleich zu den bisherigen Ausbrüchen sich vielleicht einsortiert. Und dann, finde ich, sollten wir kurz einmal zumindest über Diagnostik und klinische Präsentation und so reden. Und mich interessiert natürlich auch immer Impfstoffe und auch Therapeutika, was es da eher so in der Pipeline gibt. Ne?
Bedingt.
Und vielleicht fange ich aber vorher einmal mit Taxonomie an, bevor du, Elena, dann mit der Epidemiologie weitermachst. Ja,
ja, genau.
Genau, weil ein Begriff, den ich in diesem Zusammenhang wichtig finde, sind die Filoviren. Ich spreche da immer so von Filovirus-Erkrankungen und jetzt auch Ausbrüchen gerne, weil es ja auch noch Marburg-Virus gibt. Und das ist ja klinisch sozusagen Marburg-Virus-Disease, ist ganz nah dran an Ebola-Virus-Disease oder lässt sich klinisch eigentlich nicht unterscheiden. Und es macht Sinn, diese Viren, die eben zu der Familie der Filoviren gehören, also lateinisch Filum von Faden, noch alles so einzelsträngige RNA-Viren, die eben zusammen zu betrachten, weil sie klinisch so nah aneinander dran sind, weil sie in den gleichen, die haben einfach klinisch sehr ähnliche Charakteristika, ne, weil sie ausbruchsweise auftreten und so weiter. Und wenn wir jetzt auch später so über Impfstoffe sprechen, dann wollte ich einfach mal nochmal so quantitativ einmal durchgehen, was für Viren von diesen Filoviren gibt es und welche davon sind für den Menschen überhaupt relevant. Und das finde ich wichtig, einmal zu benennen, weil es nämlich gar nicht so viele gibt, die überhaupt für den Menschen interessant sind. Also wenn man sich mal die ganze Familie der Fiolo-Viren anguckt, dann gibt es eigentlich nur 8 Viren da drin, also jetzt Ebola und Marburg schon zusammen, die potenziell überhaupt nur den Menschen betreffen könnten. Also das sind Ebola, Zaire, wie wir es jetzt auch häufiger wieder nennen, dann Sudan-Virus, Typhoris, Resten, Bombali, dieser Bundibugyo, die jetzt den aktuellen Ausbruch macht, und dann die beiden zu Marburg gehörenden Marburg- und Raven-Virus. Und das sind erstmal nicht so richtig viele, finde ich. Es gibt ja andere Viren, die haben sozusagen viel, viel mehr Spezies in so einer Familie, ne? Und von diesen 8 Filoviren, die potenziell Menschen betreffen könnten, kennt man menschliche Fälle von 6 davon. Und in den letzten 25 Jahren haben überhaupt von diesen wiederum nur 4 Virenbrüche verursacht. Das sind Ebola, Zaire, Sudan, Bundibugyo und Marburg-Virus. Und der letzte Bundibugyo-Virus-Ausbruch ist ja schon relativ lange her. Das war 2012. Ne? Aber das heißt, das ist halt ein Charakteristikum von diesen Viren, dass die nicht endemisch sind im Menschen, sondern immer nur sehr sporadisch und eigentlich gar nicht vorhersagbar auftreten in Ausbrüchen. Ne? Und ich glaube, wir hatten ja auch schon mal was zu Ebola erzählt und da bestimmt auch was zu der Geschichte, dass das so Ebola, Zaire und Sudan ja so in den 1970er Jahren die ersten Male beschrieben wurde und damals noch nach den Herkunftsregionen sozusagen. Und aber das sind sicherlich natürlich die prominentesten, also Ebola, Zaire ja für diesen riesigen westafrikanischen Ausbruch 2014-16 verantwortlich und auch seitdem immer wieder für viele Ausbrüche. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum darauf alle Forschungsbemühungen bislang ja zentriert waren und warum auch der Bundibugyo-Virus, der ja eigentlich der neueste innerhalb dieser Familie ist, der jetzt auch bei Menschen nämlich 2007 zum ersten Mal Ausbrüche ausgelöst hat, warum der bislang auch nicht so richtig beforscht wurde. Und das werden wir später dann noch sehen, dass es auch wenig Therapeutika und Vakzinkandidaten da überhaupt für gibt. Ne?
So, ich mache dann, würde ich jetzt mal sagen, weiter mit der Epidemiologie von Ebola und vor allem natürlich jetzt den Ausbruch, gar nicht jetzt die vorhergegangenen Ausbrüche. Till hat ja schon gerade gesagt, die Entdeckung war in den 70er Jahren von Ebola, also das ist 1976 in der Demokratischen Republik in Kongo, also da, wo letztendlich jetzt auch der Ausbruch ist, und im Sudan entdeckt. Kurz zu den Reservoir, da wird Till ja wahrscheinlich später auch noch drauf eingehen. Das sind vor allem die Fledertiere, vermutlich Flughunde. Aber letztendlich ist das auch noch nicht so richtig klar, ob es noch weitere Reservoirs gibt. Wichtig ist, dass es eine Zoonose ist, also in diesen Tieren lebt. Und was ich jetzt dazu gelernt habe, es gibt eigentlich für diese Viren keine richtigen Endemiegebiete, sondern, also nennt man nicht Endemiegebiet, sondern Gebiete, wo es halt zu Ausbrüchen kommt, wo halt quasi ein Overspill stattfindet auf den Menschen und dann gibt es Gefahr für Ausbrüche, weil es halt hochinfektiös ist.
Kann ich da eine kurze Episode zu erzählen übrigens? Man kennt noch den Host, ich habe ja auch mal ein bisschen zu Ebola oder zu Filoviren geforscht und da war ich auch ab und zu auf so Filovirus-Konferenzen und da gab es schon immer so Gerüchte, oh, hat jemand wirklich nachgewiesen, dass es sozusagen im Host ist, weil das würde man, also hat jemand die Host-Tiere sozusagen gefunden und dann war es aber doch immer nur PCR-Schnipsel, die in irgendwelchen Fledermäusen detektiert wurden und keine sozusagen viable Viruses und ja, also ich glaube, das wäre sehr interessant, wenn man das finden würde. Das ist ein bisschen erstaunlich, obwohl sehr viel beforscht wird, dass man es
nicht weiß. Ne? Also das fand ich jetzt auch letztendlich interessant, dass das doch gar nicht so klar ist, dass das wirklich die Fledertiere absolut sicher sind, ne? Sondern dass es letztendlich nicht ganz geklärt ist. Finde ich auch total spannend. Genau, Übertragung wird durch Körperflüssigkeiten ausgelöst. Und was ich da nochmal interessant fand, das ist persistiert auch länger im Sperma bei den Männern. Und dadurch können auch später immer nochmal sozusagen Infektionen auftreten, selbst wenn ein Ausbruch eigentlich schon abgeklungen ist. Das ist so ein bisschen wie bei Zika.
Und Hepatitis E.
Und Hepatitis E, genau. Von denen weiß ich das auf jeden Fall, dass die auch und dass man da auch aufpassen muss. So, aber zu den Ausbrüchen. Also seit 1976 bekannt und seitdem gab es in der Region, vor allem so einer Demokratischen Republik Kongo, dann in der Republik Kongo, in Gabun, Uganda, Südsudan, kleinere Ausbrüche. Und dann seit März 2014, da begann der große Ausbruch in Westafrika. Ich glaube, da können wir uns alle noch gut dran erinnern. Der ging auch tatsächlich von März 2014 bis Juni 2016. Vorher gab es halt auch Ausbrüche in den Regionen, aber halt deutlich kleinere. Und in Westafrika war das damals so, dass es über 28.000 Fälle gab und über 11.000 Todesfälle. Und damals war das auch, wie Till gerade schon erwähnt hat, der Ebola-Zaire Strain. Und dann gab es einen, also den haben wir, glaube ich, alle gut mitgekriegt. Wir haben und über den zweiten Ausbruch auch in der Demokratischen Republik im Kongo, der letztendlich auch in der Region, ungefähr in derselben Region lag, wie er jetzt auftritt, wie der Ausbruch jetzt ist, ging von August 2018 bis Juni 2020. Da haben wir auch hier im Podcast drüber berichtet. Damals gab es dort in der Region 3470 Fälle. Und knapp 2300 Todesfälle. Genau, und der aktuelle Ausbruch ist die ähnliche Region wie bereits 2018 bis 2020, ist aber jetzt, wie Till eben schon gesagt hat, nicht mehr durch den Zaire-Strain, sondern durch diesen Bundibugyo, wo es jetzt keine therapeutischen Möglichkeiten bisher bekannt sind und auch keine Impfung, also die Impfung auch nicht wirkt. Und das ist, tritt in diesen in der Region auf, vor allem in Ituri, aber auch in Nord-Kivu und in Süd-Kivu. Und das ist so eine Region, ich erwähne das jetzt, weil das schon nochmal extrem besonders ist. Sie liegt zur Grenze zu Uganda, Osten, im Norden liegt der Südsudan und im Süden, Südosten liegt noch Ruanda. Und diese Region ist besonders, weil einmal ist sie total schwer zugänglich. Es gibt, die ist großenteils bewachsen von tropischem Regenwald, der sogenannte Ituri-Regenwald. Und es ist ein Teil dieses riesen Kongo-Beckens. Das hat man vielleicht mal im Erdkundeunterricht irgendwann gelernt, dass es so eine ganz besondere Region ist. Was ich ziemlich interessant war, dass dort das Okapi lebt. Ich muss ja sagen, ich habe ein Buch gelesen, was mit dem über dieses Okapi, ich weiß nicht, ob ihr das auch gelesen habt, ein kleiner Ausflug. Und ich wusste nie, wo das lebt, wo das überhaupt herkommt. Ich dachte am Anfang, das ist so ein Fabelwesen. Aber dieses Okapi lebt auch in der Region. Da gibt es auch einen großen Nationalpark, der nach den Okapis benannt ist. Andere ist aber, dass es dort eine der weltweit größten Goldminen überhaupt gibt. Und dementsprechend gibt es dort halt ziemlich viele Probleme auch mit Unruhen, mit Wilderei, mit illegalen Goldminen, mit auch Abholzung des Tropenwaldes. Und zusätzlich erschwert ist diese ganze Region von bewaffneten Konflikten geprägt seit eigentlich Jahrzehnten. Von unterschiedlicher Seite, einmal durch die Demokratische Republik Kongo selbst, dann aber auch durch Truppen aus Uganda und auch durch islamische Rebellen. Das würde jetzt aber hier total den Rahmen sprengen, da kann man eigentlich einen eigenen Podcast zu machen, was da eigentlich los ist. Aber dementsprechend ist die medizinische Infrastruktur nicht gut, also die ist schlecht und die Bevölkerung vertraut auch in die Infrastruktur. Nur sehr wenig, weil sie auch letztendlich den Menschen dann wenig vertraut. Und es sind halt ziemlich viele Menschen aus der Region auch geflohen oder dort leben Geflohene. Also es ist eine sehr, sehr unruhige, schwer zugängliche Region, muss man letztendlich sagen. Genau, und das Besondere an diesem Ausbruch ist halt, wie gesagt, dass es der Bundibugyo-Strain ist. Da gab es schon kleinere Ausbrüche auch in der Region mit. Aber genau, das Besondere ist einmal, es gibt keine Therapie, keinen Impfstoff. Und was jetzt aber besonders ist an diesem Ausbruch ist, dass der erste Erkrankungsfall wahrscheinlich im April ist er gemeldet worden. Man geht aber davon aus, dass das viel früher begonnen hat, dass es eine viel, viel höhere Dunkelziffer gibt und was auffällig ist, dass innerhalb von kurzer Zeit pro Tag sehr, sehr viele Fälle gemeldet werden. Das heißt, dass jetzt in der Kalenderwoche 22 wurden über 100 Fälle, fast 200 Fälle schon gemeldet, obwohl der offizielle Ausbruch erst in der Kalenderwoche 16 begann, also innerhalb von 6 Wochen. Wenn man das jetzt vergleicht mit den anderen großen Ausbrüchen, gab solche hohen Fallzahlen pro Tag in Westafrika zum Beispiel erst nach 31 Wochen. Also dementsprechend geht man davon aus, dass einfach viele Erkrankungsfälle überhaupt nicht registriert werden und dass es schon viel, viel länger gab. Ich habe mir heute nochmal die aktuellen Zahlen rausgesucht, die von dem Institut National dort gemeldet werden. Und im Moment sind bestätigte Fälle sind 363. Das sind jetzt nur die Fälle in der Demokratischen Republik Kongo und nicht in Uganda. Das sind die 363 Fälle, genau, 62 Todesfälle. Es sind aktuell 206 Patienten sozusagen in Behandlung in diesen Hütten. Das kann man sich jetzt ja nicht wie eine intensivmedizinische Behandlung vorstellen, was sie eigentlich bräuchten oder was der Patient wahrscheinlich hier in Berlin hatte. Dann gibt es bisher 6, die genesen sind. Und man muss sagen, die haben eine Nachverfolgungsrate von Kontaktpersonen von 45,5%. Also das heißt, über die Hälfte der Kontaktpersonen werden gar nicht nachverfolgt, ob sie krank werden.
Das ist ein Ausdruck von den schlechten Bedingungen da, genau. Ne, des Gesundheitssystems. Ja.
Genau. Und man geht aber auch davon aus, und das schreiben die auch auf dieser Seite, dass es total unterdiagnostiziert alles ist. Also es deutlich mehr Fälle gibt und dass es deutlich verbreiteter ist. Kurz vielleicht noch zu Uganda. Das sind die Fälle, die sind von Anfang der Woche. Da gab es bisher 15 Fälle, einen Toter, einer ist daran verstorben und 2 Genesene. Genau, das sind sozusagen die aktuellen Daten.
Wobei das Beruhigende bei Uganda ja ist, dass die alle noch einen Link zu DRC haben. Also die sind jetzt noch keine, es gab jetzt noch keine autochthonen Transmissionen, also die in Uganda stattgefunden haben. Weil wenn man das erstmal so hört, einige der Fälle sind in Uganda ja auch in Kampala, in der Hauptstadt. Da macht man sich natürlich direkt Sorgen, ne, wenn das in so einer Riesenstadt ist, so ein Fall. Aber die schienen alle importiert gewesen zu sein, nicht weiter gespreadet zu haben.
Genau, man muss halt sagen, an dieser Grenzregion ist halt auch sehr viel, reisen die halt sehr viel her zwischen den Ländern, ne? Zwischen der Demokratie DRC und zwischen Uganda.
Ja, und ein anderes Maß, um die Größe des Ausbruchs nochmal auch zu erfassen, ist auch die geografische Ausdehnung, ne? Dass da über 600 Kilometer zwischen Ituri und dem sozusagen dem nördlichen South Kivu, wo Fälle aufgetreten sind, sozusagen liegen.
Ja.
Das ist schon auch, das entspricht auch ungefähr dem sozusagen größten und zweitgrößten in Westafrika, Ausbruch, respektive, ne? DRC vorher, ja, von den Ausbrüchen, ja. Genau, also ja, rein quantitativ hast du ja gesagt, es ist noch weit davon entfernt, ja, ne? Wenn jetzt über 300 bestätigte Fälle versus sozusagen 3000 beim zweitgrößten oder knapp 30.000 beim allergrößten Ausbruch, aber sozusagen die Trajectory zeigt schon ganz schön steil nach oben.
Und was auch noch auffällig sind, vor allem junge Erwachsene, die erkrankt sind, also jetzt keine Kinder, für Kinder ist es auch wirklich das Virus, ja, schlimm, also für die Erwachsenen natürlich auch, aber Kinder haben nochmal eine höhere Letalität und es erkranken jetzt hier vor allem junge Erwachsene von 20 bis 29 Jahre alt. Genau, und jetzt ist, das fand ich gestern interessant, es gab gestern so ein Meeting vom Starkopf, wo wir vielleicht auch ein paar Hörer teilgenommen haben und da hat die Raskit Lachmann wirklich einen exzellenten Vortrag über die Epidemiologie gehalten und die hat so Szenarien beschrieben am Ende ihres Vortrags noch, okay, womit können wir vielleicht rechnen, was da vielleicht passiert in der Region, und das möchte ich dann doch auch nicht vorenthalten, weil ich das ganz interessant fand. Also sie hat gesagt, Best Case ist letztendlich die Eindämmung und die Verlangsamung des Ausbruches, ist aber aktuell, so wie das im Moment verläuft, auch mit dieser hohen Fallzahl pro Tag eher unwahrscheinlich. Dann der Probable Best Case Szenario ist, dass es jetzt zum Beispiel so ein Ausbruch ist, der bis zu einem Jahr oder länger dauert, ähnlich wie in Nord-Kivu von 2018 bis 2020. Und der Worst Case ist es, dass es wirklich so ein Ausbruch wird, wie letztendlich in Westafrika. Und davon kann man ausgehen. Es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass das passieren könnte, wenn dieses Tempo halt mit diesen hohen Fallzahlen pro Tag wirklich noch 6 bis 8 Wochen anhält, dass sich wirklich das so massiv ausbreitet. Und natürlich die Gegenmaßnahmen nicht ausreichen, ne? Also jetzt, wir haben halt keinen Impfstoff im Moment. Und genau, aber das fand ich nochmal total interessant. Somit, womit kann man denn vielleicht auch rechnen, wie es verlaufen kann? Letztendlich kann es natürlich niemand sagen, aber das sind so die Szenarien, die so gesponnen werden, sag ich mal.
Und dann kommen wir jetzt so langsam zur klinischen Präsentation und da werden, glaube ich, auch Fragen, werden wir dann diskutieren, wie ist denn das Risiko für uns? Ne? Ich glaube, das wird sich, wenn wir jetzt gleich über Infektiosität nochmal ein bisschen ausführlicher reden, da wird sich einiges davon beantworten, aber man wird sozusagen sehen, dass das Risiko, dass jetzt hier auch zumindest ein Ebola-Ausbruch ist, dass das sehr gering ist eigentlich. Aber ja, vielleicht fangen wir mal mit der klinischen Präsentation von so Filovirus-Erkrankungen an. Filovirus-Erkrankungen, sage ich jetzt dazu, und meine damit eben EVD, also Ebola Virus Disease, oder MVD, also Marburg Virus Disease, die wie gesagt sehr ähnlich sind. Oder ich würde eigentlich sagen, man kann sie klinisch nicht auseinanderhalten. Und vor allem kann sie am Anfang nicht auseinanderhalten und auch nicht abgrenzen zu vielen wichtigen Differentialdiagnosen, weil der Beginn halt total unspezifisch ist. Ne? Man hat so ein akutes, fieberhaftes Syndrom. Also das kann man schon sagen, die Leute werden dann rasch schwer krank, also es beginnt plötzlich, die haben hohes Fieber, fühlen sich sehr krank, haben Myalgien, also so Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, und gerade aber in den endemischen Regionen gibt es natürlich eine total breite Palette von Differentialdiagnosen, ne? Also vor allem auch andere Infektionserkrankungen, Malaria, Typhus, verschiedene Septitiden, Pneumonien, was auch immer, ne? Alle möglichen Viren, die man sich da überlegen kann. Und das stellt eben gerade zu Beginn der Erkrankung ein großes Problem dar, oder da kann man es eigentlich nicht durch klinische Parameter alleine rauskriegen. Und das ändert sich dann im Laufe der Erkrankung. Je kränker die Leute werden, desto zu einem größeren Teil treten dann irgendwann hämorrhagische Symptome auf. Also, dass man Blutungen hat, zum Beispiel aus Einstichstellen nach Blutentnahme, aber auch gastrointestinale Blutungen, also aus dem Mund oder aus dem Darm, Bluthusten und so weiter. Das Wichtige ist nur, dass das mitnichten bei allen Patienten auftritt. Also, es gibt verschiedene Zahlen, aber man kann vielleicht sich so grob merken, dass diese Hämorrhagien nur bei so 40% der Ebola-Infizierten überhaupt auftreten und wenn, dann eben auch sehr spät im Laufe der Erkrankung. Und deswegen ist dieser Begriff des viralen hämorrhagischen Fiebers in Bezug auf Filovirus-Erkrankungen so ein bisschen irreführend eigentlich, weil das ist halt gar nicht so, dass die alle Hämorrhagien haben.
Das hatte ich nämlich jetzt auch nochmal gelesen, dass sie das irgendwann umbenannt haben von Ebola-hämorrhagischen Fieber einfach in Ebola-Fieber, einfach weil diese Hämorrhagien
ganz
eher
genau
gar nicht so im Vordergrund steht, wie das am Anfang so gedacht wurde. Das fand ich auch nochmal total interessant.
Genau, und auch so im Deutschen, wenn man jetzt noch weiter ein bisschen so ähnliche Erkrankungen gemeinsam gruppieren will, wie Filovirus-Erkrankungen, dann würde man jetzt ja auch eher von HCID sprechen, also High Consequence Infectious Diseases, also hochpathogene Erreger, wenn man die Erreger sich anguckt. Und das ist eben auch ein Ausdruck davon, dass die meisten von denen gar nicht so furchtbar ansteckend sind, aber sie sind halt hochpathogen. Also das haben wir jetzt ja auch schon häufig betont, die Case Fatality Rate, ne, die Mortalität ist halt enorm hoch. Wir bleiben aber erstmal vielleicht noch bei der klinischen Präsentation, weil wenn das jetzt weitergeht, dann ist ein Leitsymptom, was relativ konsistent eigentlich über bei allen Filovirus-Erkrankungen ist, ist in der sogenannten Wet Phase, ist die gastrointestinale Symptomatik. Also die Leute kriegen schweren Durchfall, schweres Erbrechen und verlieren schon allein darüber ganz viel Flüssigkeit, was sie dann oft auch vital gefährdet. Ne? Dann sind, wenn man sich so klinische Zusammenstellungen so anguckt, werden noch so ein bisschen vielleicht etwas ungewöhnlichere Symptome beschrieben wie Schluckauf oder Konjunktivitis, dass das auch gehäuft auftritt. Und dann kann es natürlich immer weiter fortschreiten zum Multiorganversagen und dann auch zum Schock und zum Tod. Wenn wir jetzt das einmal direkt überleiten zu der Infektiosität, dann kann man eben sagen, das ist bei den Filovirus-Erkrankungen relativ linear, dass die im Laufe der Erkrankung steigt. Oder anders gesagt, zu Beginn der Erkrankung ist man gar nicht besonders ansteckend. Und insbesondere ist man nicht ansteckend, wenn man keine Symptome hat. Also das ist relativ, da sind sich eigentlich alle einig. In Klammern, es mag wie immer in der Medizin, ist es nicht 100%, sondern Elena, du hattest ja vorhin so einen Fall geschildert, dass zum Beispiel Ebola-Survivors, dass es da durch sexuellen Kontakt in beide Richtungen, Male, Female und Female to Male, Übertragung geben kann. Das ist aber, wenn, dann ist das in absoluten Einzelfällen beschrieben. Ja, ja. Das ist ja, trägt jetzt in keiner Weise zur Aufrechterhaltung von so Ausbrüchen bei. Aber sozusagen, deswegen ist es wie immer nicht 100%, aber in der Regel ist man eigentlich, wenn man keine Symptome hat, ist man nicht ansteckend. Und auch wenn die Erkrankung beginnt, ist die Erregerlast, scheint die gering zu sein. Und sozusagen der schlimmste, jetzt was Infektiosität angeht, der schlimmste Zeitpunkt ist, wenn jemand gestorben ist. Also die Leiche ist sozusagen das allerinfektiöseste. Und deswegen sind ja auch die Begräbnisse und sozusagen vorher Leichenwaschung und Leichenhandling generell so ein großes Moment, haben eine große Rolle gespielt in der Aufrechterhaltung dieser Filovirus-Erkrankungsausbrüche. Das glaube ich, das ist ja auch gar nicht immer so bei Viruserkrankungen, sondern das ist auch ein bisschen speziell, finde ich, für Filovirus-Erkrankungen. Und das mag einen aber ein bisschen beruhigen, auch hinsichtlich des Ausbruchrisikos hier, weil dass man jetzt durch die Fußgängerzone schlendert oder auch wenn man im Kampala durch die Fußgängerzone schlendert, an gesunden Leuten vorbei, also offensichtlich gesunden, dann ist die Chance einfach extrem gering, selbst wenn jemand von denen irgendwo das Virus in sich schlummern hätte, dass man sich da infizieren kann. Ne? Weil das nächste zum Thema Infektiosität ist ja, dass man, und Übertragbarkeit ist, dass man, also Transmission, ist, dass man die, dass die Mensch-zu-Mensch-Übertragung wirklich einen engen körperlichen Kontakt braucht. Ein bisschen wie bei Hantavirus, ne? Face-to-face, sagt man immer. Und das ist jetzt, glaube ich, auch schon rausgekommen. Das, was infektiös sind, sind halt alle Körperflüssigkeiten. Also Blut natürlich, ne, weil die Leute sind viräm. Aber eben in dieser Wet Phase auch das Erbrochene, der Stuhl, Urin, Speichel, Schweiß, alles ist sozusagen dann, je kranker die Leute sind, ist das eben hoch infektiös. Und deswegen muss man sich so gut auch davor schützen. Genau. Und es ist jetzt auch eine Studie, die können wir auch verlinken, die ich ganz interessant fand, wo sich mal angeguckt wurde, kann man denn einen Teil der Symptome in so einem Ausbruchsgeschehen mit dem Nachweis von einer Filovirus-Erkrankung, in diesem Fall war es Ebola, Zaire, kann man das korrelieren? Und das hat halt sozusagen bis auf diese Hämorrhagien, die aber, wie gesagt, erst sehr spät auftreten, haben alle anderen Symptome, haben eigentlich eine sehr geringe Odds-Ratio, damit überhaupt assoziiert zu sein. Ne? Also anders, das ist wiederholt, das einfach nur, was wir gerade gesagt haben am Anfang, dass die Symptome sehr unspezifisch sind. Es ist eben eine schwere Erkrankung, die mit allen möglichen Symptomen einhergehen kann. Und deswegen ist der ganz wichtige Link, um überhaupt drauf zu kommen, ist der epidemiologische Link. Also, dass man die Leute fragt, wo waren sie, ne, in welcher Region und an was für Aktivitäten haben sie teilgenommen. Also klar, wenn einem jetzt jemand sagen würde, ich habe einen Ebola-Patienten behandelt, dann käme man drauf, aber man könnte auch nach Kontakt zum Gesundheitswesen, Teilnahme an Beerdigungen oder sowas fragen. Das wären auch sozusagen in entsprechenden Ausbruchsszenarien, wären das Hochrisikoereignisse.
Also mich würde ja tatsächlich persönlich auch noch interessieren, warum die Impfung denn eigentlich funktioniert. wenn die alle so ähnlich sind.
Ja, vielleicht kommen wir da später zu und sagen erstmal noch was dazu, wie ich es detektieren würde. Weil man muss sich ja zwei Fragen stellen. Einmal, welchen Test nehme ich? Und dann, welches Material nehme ich eigentlich? Ne? Und an Material, das unterscheidet sich ein bisschen nach der Phase der Erkrankung. Weil prinzipiell, wenn die Leute so richtig krank sind oder wenn sie schon gestorben sind an einer Filoviruserkrankung, dann finde ich praktisch in jedem Organ und überall finde ich das Virus. Und dann kann ich, um selber möglichst safe zu sein, also einen Buccal-Swap machen, ne? Also dass man so einen sozusagen einen Abstrich von der Wangenschleimhaut macht, das, weil das am einfachsten geht einfach. Aber in der Regel würde man bei einer symptomatischen Person eigentlich eine Blutdiagnostik machen. Also da kann man einfach EDTA-Blut nehmen und das einschicken und dann wird da eine PCR draus gemacht. Ne? Das ist sozusagen das, wie man Filovirus-Erkrankungen diagnostiziert. Und um das machen zu können, muss man das inaktivieren. Das unterscheidet sich ein bisschen je nach Labor. Wenn das jetzt zum Beispiel an sozusagen spezialisierte Laboratorien geliefert wird, wird es eigentlich unter BSL-4-Bedingungen inaktiviert werden. Vielleicht wird ein kleiner Teil noch angezüchtet, um sozusagen das Virus noch ganz genau zu untersuchen. Und dann wird es aber inaktiviert. Und ab dem Moment, wo es inaktiviert ist, kann man es in eine normale PCR-Maschine in einem normalen Labor im Prinzip stellen. Also so würde die Diagnostik aussehen. Und das Problem an der Diagnostik, das haben wir jetzt vielleicht auch schon einige gehört, ist, dass die Diagnostik, die regional in DRC verfügbar war, insbesondere in Ituri oder in den benachbarten größeren Städten da, dass die eben den Bundibugyo-Virus nicht erkannt hat. Eine PCR-Maschine, die, glaube ich, vielen auch schon geläufig ist, die hier zuhören, ist der GeneXpert. Das ist ja so ein ganz super kartuschenbasiertes System eigentlich. Und von denen gibt es auch entwickelt eine Ebola-Kartusche im Prinzip. Und die erfasst aber den Bundibugyo-Virus leider nicht, sondern die erfasst eben nur Ebola Zaire, also EBOV. Und das war eben das Kit und auch die Maschine, die lokal verfügbar waren. Und deswegen sind die ersten Fälle im Prinzip durchgerutscht, weil da schon Leute halt den klinischen Verdacht hatten. Ne? Diese Länder sind ja sehr erfahren damit im Umgang, also insbesondere DRC und Uganda, die haben ja viele Filovirus-Ausbrüche schon erlebt und die sind eigentlich erfahren in dem klinischen Management damit, zumindest in den Regionen, wo das Gesundheitssystem gut ist. Und ja, deswegen ist es durchgerutscht. Und ein Panel, um das messen zu können, der Firma Cepheid, die halt den GeneXpert herstellen, gibt es zwar theoretisch, das ist so ein Expert Hemorrhagic Fever Panel, das kann auch Bundibugyo detektieren, aber auch andere, das hat aber nur so eine halbe Zulassung, hatte ich mal nachgeguckt, bei der in den USA nur irgendwie in so einem Biodefense-Setting und so, also das gibt es nicht so richtig am Markt und offensichtlich war es nicht in der Region. Was es nämlich gibt, sind ein bisschen breitere PCR-Kits, die eben nicht so kartuschenmäßig basieren, sondern die man selber von Hand zusammenpipettieren muss, wo halt die Primer drin sind für genau diese Viren. Und da gibt es weltweit auch nur zwei Hersteller, die diese Kits herstellen. Einer in Deutschland und einer in Korea. Der in Deutschland ist ehrlicherweise international der Standard. Der heißt witzigerweise Altona Diagnostics. Ne? Das ist hier, also kommt ja auch aus Hamburg. Genau, und ja, das ist schon so ziemlich der Standard. Die haben zwei verschiedene Kits. Das eine screent eher so auf alle Filoviren und bei dem anderen kriegt man nochmal genau raus, welches es ist. Naja, sei es drum, aber das sind auf jeden Fall PCR-Kits, die Bundibugyo auch detektieren können und die gab es eben nur in der Hauptstadt und deswegen hat es alles Wochen gedauert, bis es da sozusagen die Diagnose jetzt zum ersten Mal gestellt wurde. Und auch jetzt ist das noch ein Riesenproblem, weil das ist halt was ganz anderes, das selber die Primer zusammen zu pipettieren mit diesem PCR-Kit, was es theoretisch gibt. Das können halt können hier auch schon längst nicht alle Labore, ne? Und deswegen ist ja dieser GeneXpert eigentlich so genial, weil es eben ein ganz kleines kartuschenbasiertes System ist, wo man ja nur ein bisschen was Flüssigkeit oder Blut in diesem Fall reintun muss und dann macht den Rest die Maschine. Ja, das bedeutet einfach, dass auch im Moment noch die Diagnostik einfach der totale Bottleneck ist, auch in DRC gerade, ne? Weil da noch so viele Proben ungetestet auf Halde liegen. Also im Moment kommen die Leute da, glaube ich, noch gar nicht hinterher, das ausreichend zu testen eigentlich.
Jetzt würde mich mal interessieren, was die denn vor Ort oder was es für Möglichkeiten gibt an Therapeutika. Bei dem Mann Ebola Zaire gibt es ja schon was, Antikörper. Wie ist das denn bei Bundibugyo?
Ja, genau. Also auch da müssen wir, glaube ich, nochmal kurz zurückgehen zu dem großen Ausbruch 2014 bis 2016 in Westafrika. Da war es ja eigentlich zum ersten Mal, dass man überhaupt in der Lage war, während so eines Filovirus-Ausbruchs klinische Studien durchzuführen, weil bis dahin war das eigentlich so ein bisschen Common Sense, dass das nicht geht, weil die Ausbrüche immer so klein und so schnell dann wieder von alleine durch Containment abgeflacht sind, dass es gar nicht ein Setting ist. Und das war für die Forschung an Filovirus-Medikamenten oder Impfstoffen Impfstoffen immer ein großes Problem, weil man dadurch eigentlich gar keine Studien richtig machen konnte unter Live-Bedingungen. Und das hat sich aber in diesem, weil der ja auch so lange ging, ne, du hast es gesagt, mindestens 2 Jahre, dieser große westafrikanische Ausbruch war es anders, da hat man dann irgendwann entschlossen, okay, es gibt immer noch so viele Fälle, dass wir tatsächlich auch zum Beispiel Impfstoffstudien machen können und auch Therapeutika, vielleicht fangen wir mit denen mal an, erproben können. Und Therapeutika sind auch tatsächlich ja sozusagen ausreichend erprobt worden, so sehr, dass 2 Medikamente, die auch eine deutliche Wirksamkeit gezeigt haben, ja schon zur Zulassung gekommen sind. Also beide im Jahr 2020 schon FDA approved worden. Die Handelsnamen, sag ich mal, weil die leichter zu merken sind. Der eine heißt Ebanga, das ist so ein monoklonaler Antikörper von Ridgeback Biotherapeuticals. Und dann gibt es eine Antikörper-Cocktail von Regeneron. Das sind so 3 verschiedene monoklonale Antikörper, die da zusammengemischt sind. Die haben so ein bisschen unterschiedliche Eigenschaften. Der eine macht eher Neutralisation, der andere macht eher diese indirekten FC-Mechanismen von den Antikörpern. Aber auf jeden Fall haben die beide eine deutliche Mortalitätsreduktion bei Ebola-erkrankten PatientInnen gezeigt. Also von sowas von 50% Reduktion auf vielleicht 30% oder so. Also schon eine dramatische Reduktion. Und ich habe sozusagen Berichte gehört, dass jetzt mit optimalen Bedingungen, ne, also in einem sozusagen Western Standard ICU-Setting, man mit diesem Medikament schätzt, dass man die Letalität von Ebola Zaire auf ungefähr 10% reduzieren kann. Ne? Also das ist schon sozusagen eine deutliche Verbesserung. Und die sind aber, deswegen war die Taxonomie so wichtig, leider spezifisch für Epitope von Ebola Zaire. Das heißt, das ist schon mal schlecht. Die einzige Ausnahme ist von dem 2. Medikament, was ich gerade erwähnt habe, diesen Inmazep heißt das als Handelsname. Wie gesagt, das sind 3 verschiedene Antikörper und der eine von denen, der heißt Maftivimab. Der hat zumindest in vitro und auch in Tierdaten ganz exzellente Neutralisation gezeigt, die eigentlich genauso gut, also gegen Bundibugyo-Virus, die genauso gut war wie gegen Ebola Zaire. Also und das, deswegen ist das auch ein Kandidat, der von der WHO vorgeschlagen wurde, dass man den ausprobiert. Ne? Also das Maftivimab, das könnte ein Antikörper sein, was auch gegen Bundibugyo-Virus sehr gut wirkt.
Ich habe auch gesehen, dass die oder gelesen, dass dieser Berliner, also der amerikanische Arzt, ne, und der Familie, die haben sie auch mit Antikörpern behandelt. Mhm. Ich glaube, da ist ja noch nichts publiziert, aber das wird ja dann wahrscheinlich das auch gewesen sein, könnte ich mir vorstellen.
Ja, ich glaube, wenn man die Ressourcen verfügbar hat, dann ist nach der jetzigen Datenlage absolut, wäre das absolut zu raten natürlich, dass man dieses 2. Medikament, also diesen ist es Inmazep, dass man diesen Antikörper-Cocktail gibt. Ne? Ich weiß gar nicht, ob es den anderen Antikörper alleine gibt. Ich würde mal eher vermuten nicht, aber dieses Inmazep ist immerhin ein zugelassenes Medikament, von dem einiges bestimmt auch auf Halde schon produziert sein wird. Genau, ich hatte es am Anfang schon erwähnt. Ansonsten gibt es natürlich eine Pipeline für auch Medikamente gegen Bundibugyo. Die ist bloß, weil das eben so wenig beforscht ist im Vergleich zu den anderen Filoviren, die ja auch schon wenig beforscht sind insgesamt, vielleicht zu anderen Erkrankungen, sind die alle noch nicht sehr weit. Insbesondere ist da wenig in der klinischen Entwicklung. Es gibt aber ein paar Medikamente, die schon für andere Infektionen zum Teil zugelassen sind oder zumindest in der Forschung schon weiter vorangeschritten sind. Und ein guter alter Bekannter, wo vorhin schon Begriff auftauchte, ist das aus der Covid-Pandemie bekannte Remdesivir. Das ist nämlich ein Medikament, was zumindest im Tiermodell, also beim Tiermodell bei in der Filovirus-Forschung heißt häufig Affen, also Non-Human Primates, das sind in der Regel Makaken. Und das, was da eine ganz tolle Wirksamkeit gezeigt hat, also so zum Teil 90%igen Schutz vor ansonsten tödlicher Challenge mit Filovirus-Infektion. Ne? Und da hat das Remdesivir sehr gut performt. Und es gibt jetzt interessanterweise auch noch so eine Art Weiterentwicklung von dem Remdesivir. Das kannte ich vorher jetzt ehrlicherweise auch nicht. Obeldesivir heißt das. Das ist so eine Art orales Remdesivir, was dann aber so zur gleichen aktiven Substanz verstoffwechselt wird. Und das wird jetzt wohl empfohlen, dass man das erprobt, insbesondere bei der Postexpositionsprophylaxe, weil das wäre natürlich super, wenn man ein wirksames antivirales Mittel hätte, was oral verfügbar ist.
Weißt du denn, man hatte doch damals in diesem großen Ausbruch da so Studienstrukturen implementiert, dass man im Falle eines erneuten Ausbruchs dann auch schnell klinische Studien auf die Straße bringen kann. Also ich habe ehrlicherweise mich da noch so gar nicht so reingehängt. Das wäre ja mal sowas, wo man sagen könnte, jetzt läuft da ein großer Ausbruch an, wir fangen jetzt an, schnell diese Strukturen. Aber
total. Nee, doch, das, also so nah dran bin ich natürlich auch nicht. Ich weiß aber, dass diese Überlegungen gab es sozusagen ja beginnend nach dem großen westafrikanischen Ausbruch. Genau. Und mein Eindruck Eindruck war, dass in dem zweitgrößten Ausbruch, den wir gerade auch schon erwähnt hatten, so 2020 bis 2022 auch in DRC, dass das da auf jeden Fall schneller ging und schneller vorangeschritten ist. Und da sind ja auch zum Beispiel die Impfstoffe relativ rasch eingesetzt worden. Gut, die waren da auch schon zugelassen natürlich. Aber also ich glaube, dass da ja vielleicht die globale Wissenschaftscommunity, aber auch so Public Health Akteure schon von gelernt haben und dass das jetzt, das wird jetzt sicherlich viel schneller sein, als es viel schneller gehen. Aber ein Problem eben beim Budibugyo ist, dass es, wie gesagt, dass die Pipeline weniger weit vorangeschritten ist und viele dieser Dinge eben noch gar nicht klinisch erprobt sind. Denn das ist jetzt schon ein bisschen so ein Ausblick, ich will ja gleich auch noch was zur Impfung sagen, aber was man ja eigentlich bräuchte, ist, dass man gegen diese, sagen wir mal, Handvoll oder vielleicht 6 Stück Filovirus-Erkrankungen, dass man gegen alle von denen, gegen die es noch keine Impfstoffe und Therapeutika gibt, einmal bis zur klinischen Phase 2 Vakzine und antivirale Wirkstoffe durchentwickelt und dann hat man die einfach und wenn ein Ausbruch kommt, dann nimmt man die sozusagen aus dem Regal, idealerweise noch mit schon einem Studienprotokoll, was schon halb fertig ist. Ne? Also das, ja, und das finde ich so bitter daran, dass es ja nicht so viele Filoviren sind eben. Ne? Wie gesagt, sind so vielleicht 4 relevante, vielleicht 6 maximal. Also ich glaube, es wäre sozusagen technisch machbar, wenn man da Ressourcen committen würde.
Und jetzt erzähl uns doch nochmal was zu den Impfungen. Würde ich mal vorschlagen. Warum funktionieren die denn jetzt nicht? Das ist meine, das interessiert mich doch so brennend.
Ja, also genau, es gibt ja auch da schon 2 zugelassene Impfstoffe, die haben wir ja auch schon mehrfach im Podcast erwähnt, gegen EBOV, also Zaire-Ebola-Virus. Der erste AAVSV-SIBOV, also RWBO genannt als Handelsname, ist ja so ein attenuierter Lebendimpfstoff, den man nur einmal impft und der deswegen so super gut auch als Postexpositionsprophylaxe funktioniert. Das ist der Impfstoff, der auch in dem großen westafrikanischen Ausbruch zum Einsatz gekommen ist und der da eine bis zu 100%ige Effektivität gezeigt hat. Ne, ist schon an über 300.000 Menschen, die haben den schon bekommen. Mittlerweile wahrscheinlich noch viel mehr. Aber wie gesagt, nur gegen Zaire. Und dann gibt es ja noch den anderen, auch schon zugelassenen Impfstoff. Und der ist so ein bisschen komplizierter, weil das ja so ein heterologes Prime-Boost-Regime ist. Das sind beides Vektorimpfstoffe. Der erste ist ja heterolog, also es sind unterschiedliche Impfungen. Man macht 2 Impfungen und die sind unterschiedliche Impfstoffe. Der erste ist wieder nur gegen SIBOV, aber der zweite, der heißt MVA-BN-Filo. Da sind jetzt 4 verschiedene Filoviren davon, die Proteine drin. EBOV-Zaire, Sudan-Virus, Thai-Forest-Virus, in Klammern von dem gab es bislang nur einen bestätigten menschlichen Fall, und Marburg-Virus. Das heißt aber leider ist bei dem auch nicht Bunibugyo mit drin. Aber immerhin ist es schon mal ein interessanter Ansatz, in so einen Impfstoff auch andere Filovirus-Antigene mit beizumischen. Ne? Und aber wenn man sich In-vitro-Daten anguckt, von wie gut neutralisieren diese Antikörper das Virus und die in vivo gewonnenen Daten, von welche Antikörper werden produziert, dann ist leider eben nicht so direkt davon auszugehen, dass das jetzt auch wirklich gegen Bundibugyo schützt. Und die Pipeline gegen Bundibugyo ist schlecht gefüllt gegen andere Filoviren, von denen es häufigere Ausbrüche gab. Sudan, Marburg, da sind die Impfstoffkandidaten deutlich weiter in der klinischen Erprobung fortgeschritten oder sie sind überhaupt schon in klinischen Studien. Ne? Gegen Marburg zum Beispiel gibt es 2 Kandidaten, die in der klinischen Erprobung sind. Der eine, Adenovirus basiert, der hat die Phase 1 schon fertig und die Phase 2 in Uganda, Kenia und USA hat gerade zu Ende rekrutiert. Also das ist schon deutlich weiter in der klinischen Erprobung und bei Bundibugyo-Virus gibt es eben gar keine Kandidatenimpfstoffe, die Stand jetzt in der klinischen Erprobung sind. Ne? Und relativ neu jetzt Anfang Juni hat CEPI, die Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, also so ein großer Akteur, der Forschung fördert, unter anderem auch an Filovirus-Erkrankungen, hat so bekannt gegeben jetzt zum Beispiel, dass 3 Kandidaten jetzt besonders gefördert werden sollen. Und das sind so ein bisschen die üblichen verdächtigen Plattformen, die wir auch schon aus anderen Impfungen kennen. Also es gibt einen VSV-basierten, also genau wie den guten Ebola-Zaire-Impfstoff, den ich gerade schon genannt habe, im Prinzip die gleiche Technik. Das wäre dann auch so ein Single-Shot-Vakzin, was man gut auch eben in so einem Ausbruchsgeschehen einsetzen könnte. Dann gibt es von Moderna eine mRNA-basierte Impfstoffkandidat, der entwickelt wird. Und dann gibt es aus Oxford und Serum Institute of India so einen ChAdOx, also diesen Chimpanzee-Adenovirus-basierten Vektorimpfstoff auch. Wie gesagt, alle noch nicht in der klinischen Erprobung gewesen. Für einige sind Phase 1-Studien geplant. Ja, ich glaube, das ist jetzt, ja, das wird jetzt sehr spannend und wirklich eine Herausforderung für Public Health eher und für die Agencies vor Ort, weil man kann es ja in beide Richtungen argumentieren. Ne? Also wenn wir jetzt mal bei dem RVSV-basierten Vektorimpfstoff bleiben, könnte man ja argumentieren, dieser Impfstoffkandidat war noch nie im Menschen. Es ist jetzt total unethisch, den einzusetzen. Man kann aber auch sagen, das ist eine Impfstoffplattform, die wir jetzt von Ebola Zaire eigentlich schon total gut kennen. Ne, wie gesagt, viele hunderttausende Menschen haben den Impfstoff bekommen. Und jetzt ist halt der einzige Unterschied, dass wir das statt dem Glykoprotein von Ebola Zaire, dass wir jetzt das Glykoprotein von Ebola Bundibugyo einsetzen. Das ist, glaube ich, echt eine schwere Abwägung. Ich glaube, wenn ich jetzt in der Region leben würde, wüsste ich, für was ich mich entscheiden würde. Also ich glaube, dann hätte ich gerne den experimentellen Impfstoff, ne? Weil der andere scheint ja extrem gut zu wirken, hat nicht allzu viele Nebenwirkungen und ist ja schon anzunehmen, dass das dieser Impfstoffkandidat auch so machen könnte.
Na, die Therapeutika und Impfungen, so was deiner Pipeline ist, besprochen. Vielleicht sollten wir am Ende jetzt nochmal darauf eingehen, wie was ist eigentlich hier in Deutschland? Müssen wir uns Sorgen machen, was gibt's hier für Möglichkeiten? Oder worauf sollten wir achten? Ich glaube, Tilde, hast du auch noch was zu vorbereitet. Vielleicht sollten wir das nochmal kurz zum Abschluss machen, oder?
Ja, voll gut. Genau. Was meint ihr denn, wenn euch Kolleginnen und Kollegen fragen? Sollen die sich denn Sorgen machen vorm Ebola-Ausbruch?
Nein.
Nein. Nein, nein. Du meinst Ebola-Ausbruch hier in Deutschland, meinst du jetzt ja, ne? Vor Ort ist klar. Nein, hier nicht.
Es ist ja auch, muss man sagen, super unwahrscheinlich, dass einfach irgendjemand mit Ebola das ohne eine geplante Repatriierung das überhaupt hierher kommt, ne? Also, das hat die ja gestern auch erzählt beim RKI, da gibt's so Exit-Screenings irgendwie aus den Gebieten, die funktionieren wahrscheinlich auch mal mehr, mal weniger, aber dass jetzt auf einmal einer in der Notaufnahme vor einem sitzt, der irgendwie Ebola hat, ist ja schon sehr, sehr unwahrscheinlich. Also, ich glaube, es ist schon gut gerade für natürlich Healthcare-Worker zu wissen, dass DRC und Uganda und dann sitzt einer vor einem, hat hohes Fieber und Durchfall. Da kann man natürlich schon mal dran denken und dann ruft man mal Leute an, die sich damit auskennen. Da gibt's ja vom Starkop gibt's ja diese Telefonnummern von den Zentren und lässt sich irgendwie einmal beraten. Die haben ja dann wahrscheinlich trotzdem erstmal Malaria und dann Malaria und dann Malaria und dann vielleicht irgendwas anderes. Aber also ich glaube, mehr Gedanken muss man sich da jetzt als jemand, der sich da nicht hauptamtlich mit beschäftigt, erstmal nicht machen.
Ja, Stand jetzt schon, finde ich auch. Ich finde, wir haben ja am Anfang ein bisschen skizziert bei der Epidemiologie. Wir wissen gar nicht, wie sich der Ausbruch entwickelt. Und es kann total sein, dass er auch sozusagen den größten oder den zweitgrößten Ausbruch einholt oder sogar übertrifft. Weiß man einfach nicht. Und ich glaube, spätestens, wenn es in großen Städten ist, wo einfach mehr internationaler Flugverkehr ist, finde ich es jetzt nicht völlig ausgeschlossen, dass jemand da auch durchs Raster rutscht, ne? Und ja, ich glaube, man kann auf jeden Fall die Angst dämpfen, dass selbst wenn ein Fall, glaube ich, nach Deutschland importiert würde, wäre die Chance, dass das hier zu einem relevanten lokalen Weiterverbreitung führt, wäre extrem gering. Und ich glaube, aber deswegen ist da Awareness für zu schaffen, dass es diese Ausbrüche gibt. Gut, das ist jetzt, glaube ich, bei allen ungefähr angekommen, die im Krankenhaus arbeiten, aber vielleicht auch zumindest Awareness dafür zu schaffen, was sind die Symptome, wann sind Leute infektiös und wann auch nicht, ne? In Klammern, am Anfang ist man nicht besonders infektiös. Und wo kann man aber auch Hilfe kriegen, ist, glaube ich, ganz gut. Und ein Tool, was wir, glaube ich, mindestens auch erwähnen sollten, ist dieses HCID-Tool vom RKI, ne? Das gibt es seit ein paar Jahren online. Das verlinken wir auch, das ist so browserbasiert und da wird man eigentlich super gut durchgeleitet. Das Szenario ist so, ich sitze, habe eine Patientin, einen Patienten, bei der ich irgendwie an HCID-Erreger, also jetzt Filoviruserkrankung, also Ebola, denke und was sind da Symptome, was sind Differentialdiagnosen, da ist ein Finder für die lokalen Gesundheitsämter drin, da sind die Starkop-Zentren verlinkt mit den Telefonnummern, wo man anrufen kann, wenn man sich beraten lassen will als Healthcare-Worker und so weiter. Also das ist wirklich ein super browserbasiertes Tool, kann man auf jedem PC auf jeden Fall easy aufrufen. Wenn man sich jetzt als Institution, also zum Beispiel als Krankenhaus, was jetzt kein spezialisiertes Zentrum ist, auf diese Thematik ein bisschen weiter vorbereiten will, dann gibt es auch relativ frisch, hot off the press, wie man so sagt, ein entsprechendes Handbuch, das heißt RKI-Handbuch ECOS.net. Die Abkürzung ist ein bisschen kompliziert, ist jetzt egal, aber im Prinzip geht es genau darum, wie man umgeht als Institution, also um Hygienemanagement mit Patienten mit vermuteten oder bestätigten HCID-Erregern. Also und das außerhalb von Zentren, die eine Sonderisolierstation haben. Ne? Also da, das ist über 100 Seiten lang, das ist ein super Dokument. Da steht, ist wirklich total detailreich, kann man sich gut, wenn man sich damit näher beschäftigen will und vor allem seine Institution vorbereiten will, findet man da viele gute Tipps.
Ja, das ist cool. Das ist, glaube ich, lege ich mir auch mal auf den Nachttisch. Neben meine 10 Bücher, die ich noch nicht zu Ende gelesen habe.
Das ist doch die perfekte Überleitung,
oder? Ihr habt meine messerscharfe Überleitung, habt ihr hoffentlich bemerkt.
Fundstücke der Woche. Annette, hast du ein Buch mitgebracht?
Nein, natürlich nicht. Ich habe aber tatsächlich eins zu Ende gelesen, aber das hebe ich mir auf. Nee, ich habe was ganz anderes, was Tolles. Ich habe ja schon mal Stricken empfohlen und jetzt habe ich aber das nächste Level entdeckt. Und zwar möchte ich einen Instagram-Account empfehlen, der heißt That Crochet Guy. Das ist so ein Typ aus Montreal in Kanada und der häkelt und der häkelt vor allen Dingen auch so Birkenbags. Kennt ihr diese Taschen von Hermes, die ja 30.000 Euro kosten? Tatsächlich habe ich mir jetzt die Häkelanleitung gekauft und werde mir jetzt ein Birkenbag häkeln. Ich werde in 2 bis 3 Jahren dann das Ergebnis präsentieren.
Ich wollte gerade sagen, ich möchte es sehen.
Ich bin hochmotiviert. Ich bin wirklich hochmotiviert. Es gibt noch The Crochet Guy, das ist alles nicht der Original, That Crochet Guy. Es ist wirklich, die sehen einfach geil aus. Wahrscheinlich wird meine völlig verkrümpelt, aber I will take the challenge.
Ja, dann mache ich einfach mal weiter. Ich habe aber tatsächlich wieder ein Buch mitgebracht. Und zwar habe ich gelesen von Takis Würger Noha, einer der Überlebte. Ich weiß nicht, ob ihr beiden das kennt. Ich kannte das noch nicht und ich finde, das ist eigentlich ein Buch, was man lesen. Das ist irgendwie so ein bisschen Pflichtlektüre, finde ich. Mhm. Genau. Und zwar geht es um einen belgischen Juden, der in Auschwitz war, überlebt hat und dann auch nach Israel ausgewandert ist, auch mit dem Schiff rüber. Und seine Geschichte wird erzählt. Also ist einer der Überlebenden und ich finde es unglaublich. Es ist schön geschrieben und es ist unglaublich traurig natürlich auch, aber es ist einfach wirklich ein gutes Buch, was ich als Pflichtlektüre mal bezeichnen würde.
Okay, ja, wenn ich Bücher mitbringe, dann stecke ich immer mittendrin in den Büchern. Und das ist ein Buch, was ich gerade als Hörbuch höre, also einfach nur vorgelesen. Das heißt Necessary Fiction von Elgosa Osunde. Es spielt in Nigeria und ist so ein richtig cooler Roman, hat mir sehr gut gefallen. Also es geht um eine Gruppe von Freunden, die alle so ein bisschen hasseln, also die so ein bisschen so mit so Tricks durchs Leben kommen.
Ja. Ja, sehr schön.
Ja, sehr gut. Dann sind wir fertig für heute. It's a wrap und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Ja, wenn euch diese Folge des Infektiopods gefallen hat, dann würden wir uns natürlich wieder freuen, wenn ihr uns bewertet, die üblichen Streamingdienste und uns kommentiert und so weiter. Das hilft uns in den Algorithmen ganz nach oben gespült zu werden, damit uns noch mehr Leute hören. Wir werden unterstützt vom DZIF, dem Deutschen Zentrum für Infektionsforschung, der DGI, der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie und der Akademie für Infektionsmedizin. Das ist die Fortbildungsakademie der DGI. Diese 3 Institutionen machen uns aber keine inhaltlichen Vorgaben zu der Sendung und können deshalb auch nicht für die Inhalte der Sendung haften. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, dann schreibt uns immer gerne an info@infektsupport oder an @infektsupport in den sozialen Netzwerken. Und jetzt nochmal tschüss.
Tschüss.